Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
An diesem Wochenende findet in Halle-Saale der letzte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga statt und er wird natürlich live auf meinsportradio.de übertragen. Einer der Spielbeschreiber ist Felix Amrain und der schaut mit mir auf diesen letzten Spieltag voraus. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, der letzte Spieltag ist so gestaltet, jetzt am Wochenende in Halle-Saale am Samstag, dass der Erste gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Vierten, der Fünfte gegen den Sechsten und der Siebte gegen den Achten spielt. Das kann kein Zufall sein.
Nein, ist es auch nicht. War in den letzten Jahren noch anders. Da hat man tatsächlich am letzten Spieltag einfach ganz normal und regulär die Liga zu Ende gespielt. Das hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass bei diesen Städtespieltagen ja Werbung für den Sport gemacht werden soll und damit unter die Spannung raus ist. Letztes Jahr war das beispielsweise so, da wussten alle, Marburg ist Meister, bevor überhaupt ein Spiel in Rostock gespielt war. Das wollte man jetzt dieses Jahr anders machen, deswegen hat man sich für dieses Playoff-Format entschieden und das ist nicht so richtig glücklich, meiner Meinung nach, zumal wir jetzt da in 4 Spielen und dann halt immer Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierten und so weiter, wie du das gerade gesagt hast, die ganze Geschichte ausspielen. Glücklicherweise ist es jetzt so, dass wir irgendwie keinerlei Punktgleichheit in der Tabelle haben, aber das ist halt durchaus ein Szenario gewesen, das denkbar gewesen wäre und dann hätte am Ende vielleicht ein Tor den Unterschied gegeben, ein möglicher Spielabbruch vielleicht auch über Tabellenplatzierungen mal entscheiden können. Insofern ist es nicht so richtig toll, meiner Meinung nach, zumal wir sicherlich auch 2 Partien mehr über die Bühne gebracht hätten und dann hätten wir vielleicht wenigstens Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter und die Sieger spielen dann den Meister aus. Spielen können, sei es drum, man hat sich so entschieden, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr in der Art nochmal sehen, ob wir überhaupt die Liga, wie sie dieses Jahr stattfand, nächstes Jahr nochmal sehen werden oder ob man das dann wieder anpassen wird, denn ein Großteil des diesjährigen Ablaufs war natürlich auch der EM geschuldet. Also wir dürfen gespannt sein. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt natürlich mit Marburg gegen St. Pauli ein Finale, auf das sich alle freuen.
Marburg gegen St. Pauli ist das Finale. Dass das Marburg im Finale steht oder jetzt ja im Finale steht, das ist nicht diese Überraschung. Ist es eine Überraschung, dass der FC St. Pauli dort ist?
Nicht wirklich. Das ist einfach letzten Endes die konsequente Fortsetzung der letzten Jahre. Letztes Jahr ist St. Pauli Dritter geworden. Da waren sie aufgrund des besseren Torverhältnisses dann am Ende vor dem MTV Stuttgart auch nur einen Punkt hinter dem Chemnitzer FC. Dieses Jahr sah es lange so aus, als würde der Chemnitzer FC wieder um die Meisterschaft spielen. Sie sind ja in den letzten beiden Jahren Vizemeister geworden. Dann haben sie aber ganz zum Ende der Saison ja so ein bisschen Schwäche gezeigt in Stuttgart, haben da eben gegen den MTV verloren, haben dann eben auch noch unentschieden gegen Borussia Dortmund gespielt. Und das war die Chance für den FC St. Pauli, der zu Saisonbeginn eben ins Hintertreffen geraten ist, durch die Niederlage im direkten Duell mit dem Chemnitzer FC dann eben auch noch gegen Marburg unterlag. Ja, und das war dann die Chance für St. Pauli, die da war. Sie haben sie beim Schopf vergriffen und jetzt wollen sie das erste Mal Meister werden und eben die dritte Mannschaft erst im 10. Jahr, die das in der Blindenfußball-Bundesliga schafft.
Ja, also St. Pauli gegen Blau-Gelb Blister Marburg das Finale. Danach gibt es das Spiel um Platz 3 quasi, Chemnitz gegen Schalke 04. Wie würdest du die Saisons der beiden bezeichnen? Chemnitz, die defensivstärkste Mannschaft auf jeden Fall.
Ja, Chemnitz lange Zeit mit einer sehr, sehr guten Saison. Ich erinnere mich noch an das Spiel, das wir in Dortmund gesehen haben, Marburg gegen Chemnitz. Das ging 0-0 aus, aber das war taktisch so anspruchsvoll und so ein tolles Spiel. Da haben sich beide Mannschaften wirklich alles abverlangt. Das war Blindenfußball auf ganz, ganz hohem Niveau. Und Chemnitz, ich hatte es ja gerade schon gesagt, war lange Zeit wirklich gut. Also 0-0 gegen Marburg, 2-0 St. Pauli geschlagen zum Auftakt. Und dann brachen sie hinten raus in Stuttgart so ein bisschen ein, was auch der Abwesenheit von Robert Matthys geschuldet war, der diese Saison nochmal so einen richtigen Schritt vorwärts in der Mannschaft des Chemnitzer FC gemacht hat, meiner Meinung nach, der da unermüdlich hinten die Bude vernagelt hat und vorne dann auch die ganz wichtigen Tore für seine Farben geschossen hat, aber hinten raus und in seiner Abwesenheit ging eben so ein bisschen die Luft aus, deswegen Chemnitz ist dieses Jahr dann eben nur im Spiel um Platz 3 nicht wieder Vizemeister, aber sie haben die Möglichkeit, erneut auf dem Podest zu landen. Und für Schalke ist es sicherlich ein Erfolg, nachdem die letzte Saison nicht so richtig erfolgreich war. Da haben sie so ein bisschen geschwächelt, da hatten sie auch Probleme lange Zeit. Da sind sie am Ende zwar Fünfter geworden, aber das erst durch einen Lauf hinten raus. Auch dieses Jahr dann so ein bisschen ja, mit Mühe und Not dann am Ende auf diesen vierten Platz geklettert und das tatsächlich durch einen richtig guten Endspurt. Da haben sie dann Stuttgart am Sonntag in Stuttgart geschlagen und sie haben Marburg geschlagen und sind damit dann überraschend noch an Dortmund vorbeigezogen, denn die konnten eben dann ihren vierten Platz im letzten Spiel der regulären Saison quasi nicht mehr zurückerobern. Und Schalke, ja, sicherlich mit einem erfreulichen Ergebnis. Hasan Kuparan, der wird sich insbesondere freuen. Der hat dieses Jahr endlich wieder das Tor gefunden, nachdem er da letzte Saison ein bisschen Probleme hatte. Hat 10 Tore geschossen in der regulären Saison und 14 haben sie ja insgesamt nur geschossen. Also ihm ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anteil zuzurechnen, dass sie auf Platz 4 stehen und womöglich dann am Ende die Bronzemedaille in ihren Händen halten können.
Spiel um Platz 5 ist Borussia Dortmund gegen den MTV Stuttgart. Sollte Stuttgart dieses Spiel gewinnen, würden sie dann noch auf Platz 5 vorbeiziehen? Sie haben 3 Punkte Rückstand oder werden dann die Punkte nach wie vor weitergezählt?
Nee, die Punkte werden überhaupt nicht mehr gezählt. Das sind quasi Platzierungsspiele. Ja. Deswegen ist der MTV Stuttgart dann, wenn sie gewinnen, 5. Borussia Dortmund dann 6. Ein Spiel, das durchaus interessant ist. Das ist so ein bisschen das Spiel der beiden Mannschaften, die im Umbruch sind. Dortmund ja vor der Saison dann zum BVB oder beim BVB integriert worden, nachdem sie ja vorher mal als ESC Viktoria Dortmund-Kirchderne angetreten sind. Tolle Spieler auch verpflichtet und geholt. Tammy Kuttig ist dahin gewechselt. Sebastian Schäfer ist zu Dortmund gekommen. Aber das brauchte alles so ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven. Dazu dann noch die Verletzung von Kuttig im Laufe der Saison. Also da dürfen wir sicherlich im nächsten Jahr noch viel, viel mehr erwarten. Beim MTV Stuttgart gab es den Trainerwechsel vor der Saison. Da wurden neue Spieler herangeführt, die teilweise auch mit sehr wenig Erfahrung in die Liga reingestartet sind. Auch da muss ich das alles erst so ein bisschen finden. Unter dem neuen Trainer, da wurden so ein bisschen alte Strukturen aufgebrochen. Nichtsdestotrotz hat eben Stuttgart die Möglichkeit, jetzt noch diesen 5. Platz zu erobern. Aber da dürfen wir, denke ich, auch gespannt sein, wie sich das nächstes Jahr dann entwickelt. Denn beide Mannschaften haben vor der Saison schon gesagt, wir müssen mal gucken, wo das diese Saison hinführt. Wir sind auf jeden Fall keine Meisterschaftskandidaten. Es ist so eine Übergangssaison, aber nächstes Jahr, da wollen sie sicherlich beide oben mitmischen.
Der Spieltag fängt morgen um 9 Uhr live hier auf meinsportradio.de an mit der Spielvereinigung PSV Köln, SV Teutonia Köppern gegen SG TSV 1860 München, FC Viktoria Berlin. Die beiden Vereine haben den Plätze 7 und 8 belegt bislang. Klares Spiel um Platz 7 und Platz 8, das waren die beiden schwächsten Mannschaften.
Ja, in der Tat, es waren die beiden schwächsten Mannschaften. Während Köln Köppern zu Saisonbeginn zwar ziemliche Probleme in der Offensive hatte und wirklich einfach keine Tore geschossen hat, haben sie es wenigstens geschafft, hinten das Ding halbwegs zuzuhalten. Sie haben zwar zum Auftakt 4-0 gegen Dortmund verloren, haben danach aber nie mehr als 3 Gegentore kassiert, haben dann im 4. Spiel das erste Mal selber getroffen, im 5. Spiel dann im Duell der beiden Spielgemeinschaften eben München-Berlin geschlagen, haben dann sogar gegen Marburg getroffen. Zum Abschluss gab es dann nochmal eine Niederlage ohne eigenen Treffer, aber man hat sich im Laufe der Saison bei Köln-Köppern so ein bisschen gefunden und schwierige Geschichte, aber da sieht man, okay, da ist ein bisschen Erfahrung auch da, da geht was. Bei München-Berlin, diese aus der Not herausgeborenen Spielgemeinschaft auch ein Stück weit, da hat man von vornherein gesehen, dass es eine ganz, ganz üble Saison werden wird und einfach eine, in der sie sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen. 0-41 heißt das Torverhältnis und gerade in Abwesenheit von Edis Veljković, der letzte Saison für Berlin 4 von 6 Toren geschossen hat, war es natürlich sehr, sehr schwierig, da zum Torerfolg zu kommen. Nico Rota muss man sicherlich positiv erwähnen, der mit seinen 12 Jahren wirklich der Spieler dieser Mannschaft war, der einen unfassbaren Sprung vom ersten Spieltag in Berlin zum jetzt letzten Spieltag in Stuttgart gemacht hat, der dann auch der torgefährlichste war und der gegen Chemnitz das ein oder andere Mal tatsächlich das erste Tor auf dem Schlappen hatte, aber dann entweder an Sebastian Themel am Pfosten oder teilweise auch an sich selber scheiterte. Aber mal gucken. München-Berlin ist auch so ein Projekt für die Zukunft sicherlich. Mit Nico Rother spielt da jemand, der dem wenig Grenzen gesetzt scheint, der jetzt schon in seinen jungen Jahren ein unfassbares Spielverständnis im Blindenfußball mitbringt, dem natürlich einfach die Körperlichkeit abgeht. Aber wir dürfen gespannt sein, was da möglich ist. Edis Veljković hat grünes Licht gegeben für die Partie. Womöglich langt es ja für München-Berlin jetzt im allerletzten Saisonspiel dann doch zum ersten Saisontreffer und womöglich auch zum ersten Sieg. Und dann sind, glaube ich, auch 41 Gegentore nicht mehr so schlimm.
Das findet morgen alles in Halle Saale statt auf dem Marktplatz. Tolle Kulisse, aber du machst dir Sorgen um die Geräuschkulisse. Warum?
Ja, es ist nicht so schlimm, dass es auf dem Marktplatz ist. Das sind wir von den anderen Städtespieltagen gewohnt. Das ist kein größeres Problem. Das ist allerdings der Marktplatz, da gibt es so ein Gebäude, das heißt der Rote Turm. Das ist ein älterer Turm, Backsteinturm. Und direkt dahinter steht wohl das Spielfeld. Und um diesen Turm drumherum fährt die Straßenbahn. Und das ist tatsächlich eine Geräuschkulisse, die für Blindenfußballer einfach unbespielbar ist. Also wenn man schon mal beim Blindenfußball war oder mal gehört hat, gibt es immer wieder Momente, wo wir dann eben auch so Pausen überbrücken müssen, weil die Schiedsrichter das Spiel unterbrechen, weil zum Beispiel ein Hubschrauber auch in relativ weiter Entfernung einfach am Spielfeld entlang fliegt. Und das sind einfach Geräusche, die sind zu laut. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn eine Straßenbahn da lang fährt und das in 50 Metern Abstand, weil da ist eine Haltestelle, die Straßenbahn bremst und jeder weiß, wie es klingt, wenn eine Straßenbahn bremst.
Ja. Also wir werden morgen wahrscheinlich dann auch so ein paar Unterbrechungen noch haben, aber es ist der letzte Spieltag. Lachendes und weinendes Auge bei dir?
Ja, zum einen schon. Es ging jetzt irgendwie alles sehr flott, bin ich ganz ehrlich. Die ersten drei Spieltage waren ja zwischen Ende Mai und Mitte Juli, Entschuldigung. Also das war ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, in dem wir das da runtergerissen haben. Klar, dann kam mit der EM das absolute Highlight dieses Jahr. Und jetzt zwei Wochen später geht auf einmal so die Blindenfußballsaison zu Ende. Aber es ist ja noch nicht vorbei mit Blindenfußball. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Nächste Woche kann, wer in Hamburg ist, gerne beim Hallenfußballmasters vorbeischauen. Da bin ich nicht. Aber Ende Oktober ist dann nochmal der sächsische Blindenfußballcup in Leipzig. Da werde ich dann wieder zugegen sein. Und von daher ist es nicht ganz so schlimm und ist sicherlich auch einfach schön, die Nationalspieler jetzt nach der EM wiederzusehen, die Spieler, die so da waren. Und ansonsten bin ich gespannt, was St. Pauli und Marburg, was Alijan Pektas und Jonathan Tönsing, die da noch um die Torschützenkanone streiten, uns an diesem Wochenende bieten werden. Und wer dann am Ende der neue deutsche Meister ist, ob Marburg endlich zum Rekordmeister aus Stuttgart aufschließen kann oder ob St. Pauli die erste Meisterschaft überhaupt holt.
Die Blindenfußball-Bundesliga geht in ihren Endspurt und wir von meinsportradio.de sind live dabei. Wir werden morgen alle Spiele übertragen, unter anderem mit unserem Spielbeschreiber Felix Amrain, der auf diesen Spieltag vorausgeschaut hat. Danke, Felix.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.